Ich möchte ein bisschen ein Thema anschauen, was wir in Christus sind. Und in Römer sagt es, Römer 6, Vers 18, dass wir Diener, oder bei Elberfelder steht, Sklaven der Gerechtigkeit sind. Und ich möchte mal anschauen, was das bedeutet. Ich möchte auch ausholen, so im Grunde einen schnellen Überblick über diesen sechsten Kapitel machen, überfliegen. Es hat vier Teile. Ich möchte die vier, also einige kürzer, einige länger anschauen. Aber beten wir mal zuerst. Herr, wir danken dir, dass du wirkst. Wir können das Wort aussehen. Wir können es bewässern. Wir haben viele Glieder in einer Kette von Zeugnis für jeden Menschen. Aber Herr, du bist es, der den Wachstum schenkst. Dein Geist überführt die Menschen, nicht wir. Wir danken dir, Herr, dass du uns dein Wort gegeben hast, wie wir heute Morgen schon gehört haben, dass dein Wort so praktisch ist und persönlich ist, dass es wirksam ist, nützlich, Herr, kraftvoll, Herr, dass es in unserem Herzen kommt. Und wir danken dir, dass es lebendig ist. Und wir bitten, dass dein Wort heute lebendig in unseren Herzen sein wird und uns wirklich zeigt, Herr, was du für uns hast. Amen. Also hier steht, ich habe eine Übersetzung für Vers 6, Vers 18, jetzt seid ihr frei von der Sünde und dient stattdessen der Gerechtigkeit. Wir dienen der Gerechtigkeit, nicht unserer Gerechtigkeit, sondern Gottes Gerechtigkeit. Und das Wort dienen, oder in Elberfelder Sklaven der Gerechtigkeit, das heißt, ein Sklave, der am Markt gekauft wurde, heimgebracht wurde und null Rechte hat. Er gehört seinem Herrn. Er hat null Besitz, was sein Herrn ihm gibt, zum Leben und so. Das hat er, Dach über dem Kopf, Essen. Aber er hat null Sünde. Wir, sie gehören ihm. Und das ist, was dieses Wort bedeutet für uns. Wir gehören Gott. Er hat uns erkauft. Wir haben keine Rechte mehr. Wir sind frei von Sünde, aber Diener der Sklaven der Gerechtigkeit. Vorher dienten wir Sünde. Alles, was wir taten, wurde bestimmt durch unsere sündhafte Natur. Aber jetzt nicht mehr. Und ich möchte mal schauen, wie wir Diener der Gerechtigkeit geworden sind. Es ist nicht, ihr sollt Diener der Gerechtigkeit sein, ihr sollt Sklaven der Gerechtigkeit sein, sondern er sagt, wir sind, ihr seid. Das ist so wie bei anderen. Ihr seid Salz, ihr seid Licht. Wir sollen leuchten, wir sollen salzig sein. Aber wir sind Diener der Gerechtigkeit. Und wie ist das gekommen? Paulus gibt uns in diesem Kapitel vier Antworten darauf. In die ersten 11 Verse kommt die Frage am Anfang, was sollen wir sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit die Gnade überströme? Sollen wir in der Sünde verharren? Das ist ein Lebensstil. Sollen wir darin weiterleben? Ich sage, das sei ferne. Wir sind tot. Seine Antwort ist, wisst ihr nicht, hey Leute, wenn ihr mit Christus gekreuzigt seid, seid ihr tot. Also, er sagt, wir können nicht sündigen. Nimm so einen Alkoholiker, der gestorben ist, und tust seine Leiche hier hin und tust Alkoholflaschen um ihn herum. Öffner, das ist gut so Geruchdampf. Was tut er? Ja, nichts. Er ist tot. Er war ein Alkoholiker, aber er ist tot. Er reagiert nicht. Du kannst es mit jeder Sünde oder sündhaftes Leben machen. Wenn er tot ist, reagiert er nicht mehr. Das sagt Paulus. Wir können nicht mehr sündigen. Johannes sagt das in seinem ersten Brief. Ein Kind Gottes sündigt nicht mehr. Jetzt haben manche Gruppen das genommen. Zum Beispiel die wahren Christen, also wo die Keimel dabei ist. Wir können sündenfrei leben. Und sie hat gesagt, ich kenne ein paar Leute, die sündenfrei leben. Der erste Johannes sagt, ja, wenn die das sagen, lügen sie. Und die Wahrheit ist nicht in ihnen. Weil jeder sündigt. Auch wir. Und was sie nicht unterscheiden, ist in Johannes, so wie auch hier, geht es um meinen Lebensstil. Es ist, habe ich noch? Ja. Das, was Johannes sagt, ist, ich sündige nicht mehr. Das kann ich nicht. Paulus sagt, wir sind tot, das geht nicht mehr. Aber er sagt, aber wenn wir sündigen, haben wir einen Beistand beim Herrn. Das eine ist dauerhaft, Lebensstil, und das andere ist die einzelnen Taten. Ja, bei manchen ist es, sieht fast wie eine Linie aus, bei manchen, man sieht die Unterbrechung vielleicht nicht, aber Gott sagt, die Schrift sagt, das können wir nicht mehr als Kinder Gottes. Einer hat mal einen Traum gehabt, sagt, er war im Himmel, Petrus nimmt ihn herum und sagt, überall sind Uhren. So Uhren. Und die haben aber nicht so Doppelzeiger, sie haben nur eine Zeiger, die Sekundenzeiger. Es geht tick, 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 tick und es waren verschiedene Geschwindigkeiten und hatten alle Namen unterhalb. Er sagt, Petrus, was ist denn das? Er sagt, das ist für jede Person den Sündenzähler. Er sagt, oh, Petrus, wo ist meine Uhr? Er sagt, ja, der Chef verwendet es als Ventilator. Aber das ist, was Paulus uns sagt. Gell? Es ist egal, wie oft wir Punkt sündigen, dass diese Linie können wir nicht mehr machen, weil wir tot sind. Das geht nicht mehr. Und das ist das Erste, was er sagt, warum wir Diener der Gerechtigkeit sein können, ist, weil wir tot sind. Wir können nicht sündigen. Geht nicht. Dann, das möchte ich jetzt ein bisschen näher anschauen, 12 bis 14, ich lese mal vor, so herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seiner Lüste gehorche, stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Gerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebendige aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeuge der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Hier sagt er, wir brauchen nicht mehr. Erstens, wir können nicht mehr. Und dann sagt er jetzt, Leute, wir brauchen nicht mehr. Wir sind nicht mehr unter Gesetz, sondern jetzt sind wir unter Gnade. Das Wort stellen hier ist so ein Wort. Andauernd. Immer wieder. Nicht Punkt. Ich stelle mein Leib Gott zur Verfügung. Punkt aus. Ich habe es getan. Sondern immer wieder. Andauernd. Wir müssen immer wieder unser Glieder Gott zur Verfügung stellen. Negativ ausgedrückt, wir sollten Sünde nicht unser Herr werden lassen. Wir sollten unser Glieder Gott zur Verfügung stellen. Unser Glieder, hier, dieser Leib, das wird vergehen. Aber hier sind wir offen für Versuchung und Satan will uns zu Fall bringen. Diese Glieder hier auf Erden ist, wie Gott sich jetzt in dieser Zeit auf Erden ausdrückt. Durch uns, durch die Gemeinde. So drückt er sich zur Welt aus, wo die Welt, die Ungläubigen dann Kinder Gottes sehen. Zum Beispiel dieser Student, diesen Atheist und sein Freund. Die können sehen, wie wir als Gruppe, als Studentengruppe sind, wie wir reagieren miteinander. Oder einige, die Studenten kommen aus anderen Gemeinden, sind manche Sachen von unserer Gemeinde nicht gewohnt, kommen dann in die Gemeinde und haben immer wieder gehört, eins müssen wir sagen, da ist hier eine Herzlichkeit. Und das ist, was wie Gott sich irgendwie ausdrückt, oder zu Ausdruck bringt, jetzt auf dieser Erde, durch unser Leiber. Wir sollten das Vergängliche, unser Glieder, nicht Herr über uns werden lassen. Wir sollten das Gott geben. Wir sollten durch unsere Praxis zeigen, was wir in Gottes Augen sind. Nicht was wir werden, sondern was wir sind. Wir sind seine Kinder. Wir sind Diener der Gerechtigkeit. Der alte Mensch ist gekreuzigt. Wir sind nicht mehr unter Gnade, sondern wir sind nicht mehr unter Gesetz, sondern wir sind unter Gnade. Bis zu unserer Errettung war die Herrschaft, waren wir unter der Herrschaft unserer gefallenen Natur. Das waren unsere Reaktionen, war leiblich. Aber jetzt, Christus rettet uns, gibt uns neues Leben und macht uns fähig, anders zu leben, anders zu handeln. Wir werden nie in diesem Leben ohne Prüfung sein, ohne Versuchung, leider. Aber wir können siegen. Und das ist ein Grund, das Thema von Paulus in Römer 6, 7 und 8, ist, wie können wir über das siegen? Und in diesem Kapitel 6 haben wir drei Wörter, eigentlich auch in die ersten 11 Verse, aber hier kommt es immer wieder vor, drei Wörter, die uns sehr wichtig sein sollten. Das erste ist Wissen. Vers 3. Wisst ihr nicht, dass so viele auf Christus getauft worden sind, auf seinen Tod getauft worden sind? Oder Vers 9. Da wir wissen, dass Jesus Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn, denn was er gestorben ist, ist er ein für allemal gestorben. Oder Vers 16. Wisst ihr nicht, wem ihr euch zur Verfügung stellt, ihr euch als Sklaven, der gehorsam seid? Wissen, das ist mal der Anfang für uns. Wissen, hier fängt es an. Ich weiß, ich bin ein Kind Gottes. Ich weiß, ich bin Salz. Ich weiß, ich bin Licht. Ich weiß, ich bin ein Diener der Gerechtigkeit. Ich weiß, ich bin tot. Das ist immer das ist der Anfang. Ein Wissen. Oder in Vers 6 auch. Da wir dies erkennen, das gleiche Wort, da wir dies wissen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan wird. Also das Wissen. Dann, nächste Wort, das wichtig ist, halten. Wir sollten es dann für wahr halten. In Vers 11, so auch ihr, haltet euch der Sünde für tot. Wir wissen es, also sollten wir es dafür auch halten. Denken, sagen, ja, das stimmt so. Und dann das dritte haben wir eh schon erwähnt. Stellen. Es kommt immer wieder vor. Stellen. Stellt auch eure Glieder der Sünde nicht zur Verfügung, sondern stellt euch Gott selbst zur Verfügung. Vers 13. Vers 16. Wem ihr euch zur Verfügung stellt als Sklaven zu Gehorsam, dessen Sklaven seid ihr. Oder Vers 19. Denn wie ihr eure Glieder als Sklaven der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit zur Gesetzlosigkeit zur Verfügung gestellt habt, so stellt jetzt eure Glieder zur Verfügung als Sklaven der Gerechtigkeit zur Heiligkeit. Also Wissen, halten und dann aktiv stellen. Geben wir unser Leib dem Herrn. Also wenn ich manchmal diese Studenten anschaue, wie sie sich dem Herrn hingeben. Jeden Dienstag in der Früh haben wir 25 bis 30 Studenten, die um 6 Uhr in der Herrengasse kommen. Und wir haben einen Austausch, ein Gebetsanliegen, so eine halbe Stunde, Andacht, kurze Anliegen für Gebet für die Welt, ein Land. Dann teilen wir uns in Gruppen auf und von 6:30 bis 7 beten wir für unsere Gruppe. Wir haben so eine Liste mit den meisten Studenten, die dort kommen, ihre Langzeitgebetsanliegen, und in der Zeit, wo wir zusammenkommen, teilen wir uns die Kurzzeitgebetsanliegen mit. 25, 30 stehen um 5 Uhr auf, damit sie um 6 Uhr da sein können. Und 6 bis 8, von 7 bis 8 haben wir dann Frühstück miteinander. Und das jeden Dienstag ist einer von den Studenten, der eine Andacht macht und vorbereitet. Mittwochabends mussten wir jetzt die Gruppe spalten, weil mit 60 Leuten kannst du keinen Bibelkreis machen. Haben wir jetzt 4 Bibelkreise. Und jeden Mittwoch muss einer leiten. Wir haben 12 Männer, also 11 Studenten eigentlich, die jeden Dienstag, also abwechselnd, leiten. Die müssen dann einen Bibelkreis vorbereiten. Reinhard ist in einem, er hilft. Ich springe zu die 4 einmal hier, dann geht durch die 4. Das heißt, wir haben eigentlich 4 Leute für jeden Bibelkreis. Aber die müssen das dann vorbereiten. Und dann Donnerstagabends muss auch ein Student den Bibelkreis leiten. Da haben wir 9 Studenten, die das machen. Und dann habe ich denen noch eins auf den Deckel gegeben, habe eine Liste gemacht von all den Studenten, die wir haben. Mit dem habe ich gesagt, okay, Karin arbeitet mit ihr, ich mit dem, und habe mir aufgelistet. Ich sage, das sind aber viele Leute, die niemanden haben. Mit wem trifft ihr euch, Jungs? Habt ihr jemanden, mit dem ihr euch, nicht unbedingt jetzt im Bibelkreis, aber mal trifft auf ein Bier oder auf ein Kaffee und sagt, wir beten miteinander, was liegt an? Oder jemanden, der zu dir kommen kann und sagt, du, jetzt geht es mir schlecht oder ich habe jetzt diese große Prüfung oder ich habe es jetzt verhaut. Und dass wir schauen, dass keiner durch den Rost fällt. Ich meine, mit 5 war es leicht, mit 15 war es leicht, aber mit 55, 60 ist nicht mehr so leicht. Und die machen das. Und haben ein Anliegen. Einer hat gesagt, du, wir haben, wie viel, 3000 Kalender bestellt? Diese Abreißkalender, diese gute Saat und die Bücher und noch andere Kalender. Die sind in Graz, den Hauptplatz herumgegangen, die Studenten. Haben einen Fragebogen gehabt, haben Leute, als Belohnung haben sie dann einen Kalender gekriegt, wenn sie den Fragebogen ausgefüllt haben. Haben 3000 Kalender, also ich schätze mir an die 2000, weil die Gemeinde hat auch einiges gekauft, ungefähr 2000 Kalender persönlich verteilt. Und die waren ganz clever. Weißt, Weihnachtszeit, vor Weihnachten, die Leute sagen, ja, haben Sie Zeit, da ein paar Fragen zu beantworten? Keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit, da laufen sie. Was haben sie gemacht? Gehen sie an die Haltestelle, wo die Leute sitzen und warten auf der BIM oder vom Bus. Haben sie Zeit? Ja, Bus kommt in 5 Minuten. Gut, gut. Clever, weißt. Und den Anliegen, zu Ostern wollen sie was machen. Und wie können wir die Leute erreichen? Wie können wir Graz erreichen? Sind immer nach Wien gegangen um diese Zeit, haben wir, was die genannt haben, einen Junkie-Einsatz für die Alkoholiker und Drogenabhängigen in Wien. Haben sie solche Einsätze gemacht, mit denen gesprochen, eingeladen zum Essen am Abend, an Weihnachtsfeier. Und die haben gesagt, du, wir haben auch Leute in Graz, und wir wohnen in Graz, wir arbeiten in Graz, wir leben in Graz, vielleicht sollen wir da was machen. Also diese Ideen und diese Energie, die stellen sich Gott zur Verfügung. Denken wir zurück an was wir wissen, was wir halten müssen. Israel folgte Mose, ging durch das Rote Meer. Das trennte ihnen von Ägypten. Dadurch waren sie tot zu Ägypten. Wo sie noch in Ägypten waren, kam der Todesengel, richtete die und das ungläubige Volk. Aber Israel war dort noch in Ägypten unter Pharaos Herrschaft. Danach Gott hat sie in der Stellung gesetzt, wo sie ihm dienen können. Getrennt von Ägypten. So hat er uns auch von der Stellung der Sünde getrennt. Wir müssen uns auch wie Israel zu Ägypten, zur Sünde, tot halten. Wir haben Christus nicht gebeten, sich für uns unsere Sünden zu geben. Er tat es, wo wir noch Sünde waren. Wir müssen das erkennen, wir müssen es für wahr halten. Wir müssen uns für tot sehen, mit ihm am Kreuz. Unser alter Mensch ist tot. Sein Tod wurde in mir wirksam, wo ich zum Glauben gekommen bin. Wo wird das in meinem Leben praktisch, wenn ich es für wahr halte? Mein Sieg liegt nicht darin, dass ich hoffe, dass ich mit Christus sterbe oder gestorben bin, sondern dass ich mich für tot halte. Warum treffen uns dann immer noch so viele Sünden? Warum tun wir diese Punkte? Ich bin tot, aber die Sünde nicht. Die Sünde ist noch hier. Wir sollten es für tot halten, nicht die Sünde für tot halten. Für Israel gab es nur einen Weg, wieder Sklaven Ägyptens sein zu können. Zurückzugehen. Wollten sie immer wieder machen. Gehen wir zurück. Diese Mose hat uns verlassen. Gehen wir zurück. Wir können es auch wieder unter der Sünde stellen. Es ist für mich, wo ich eine Tatsache halte, dass ich tot bin, dass Gott mir Kraft geben kann, die ich brauche, um tot zu sein und die Sünde nicht zu tun. Wo ich noch mit meiner Kraft rechne, falle ich. Ich kann es nicht. Ich brauche Hilfe von außen. Und das fällt uns schwer. Abhängig von jemandem zu sein. 1. Johannes 9. Wenn wir sündigen, sollen wir unsere Sünde bekennen gehen zu ihm, er ist treu und gerecht, er rettet uns, er vergibt uns. Wo Gott uns rettet, heißt es nicht, dass Satan uns dann in Ruhe lässt. Pharao hat Israel verfolgt. Satan gibt uns nicht auf ohne Kampf. Israel muss auf Gott warten. Schauen wir jetzt den nächsten Vers an, schnell. 15 bis 19. Was nun? Sollten wir sündigen, weil wir nicht mehr unter Gesetz, sondern unter Gnade sind? Das sei fern. Wisst ihr nicht, wem ihr euch zur Verfügung stellt als Sklaven zu Gehorsam? Ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht. Entweder Sklaven der Sünde zum Tod oder Sklaven der Gehorsam zur Gerechtigkeit. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Frei gemacht von der Sünde seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Ich rede menschlich wegen der Schwachheit eures Fleisches, denn wie ihr eure Glieder als Sklaven der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit zur Verfügung gestellt habt, so stellt jetzt eure Glieder zur Verfügung als Sklaven der Gerechtigkeit zur Heiligkeit. Was nun? Sollten wir sündigen? Das hat er auch in Vers 1 gehabt. Was sollen wir sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade überströme? Das, Vers 1, war diese Sünde. Hier in 15, was sollen wir sündigen? Das ist diese Sünde. Sollen wir das? Sagt, nein. Jetzt sind wir unter Gnade. Jetzt ist das nicht mehr möglich. Jetzt sind wir unter Gnade. Sollen wir also weiter sündigen? Nein. Wir müssen es nicht. Am Anfang hat er gesagt, wir können nicht, weil wir tot sind. Das können wir nicht. Wir brauchen nicht, weil wir unter Gnade sind. Jetzt sagt er, was? Wir müssen es nicht. Weil Gott uns errettet hat. Also wie gesagt, das erste betrifft unser Lebensstil und das zweite unsere einzelnen Taten. Wir sind Lebensstil, es ist nicht möglich. Aber was passiert, wenn ich sowas tue? Was passiert, wenn ein Kind Gottes sündigt? Hebräer 12. Ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden und habt die Ermahnung vergessen, die zu euch als zu Söhne spricht. Mein Sohn, schätze nicht gering die des Herrn Züchtigung und ermatte nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Was ihr duldet, erduldet, ist zur Züchtigung. Gott behandelt euch als Söhne, denn ist der ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, deren alle teilhaftig geworden sind, so seid ihr Bastarde und nicht Söhne. Zudem hatten wir auch unsere leiblichen Väter als Züchtiger und wir scheuten sie. Sollen wir uns nicht vielmehr dem Vater der Geister unterordnen und leben? Denn unsere leiblichen Väter züchtigten uns zwar für wenige Tage nach ihrem Gutdünken, Gott aber zum Nutzen, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung scheint für uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein. Nachher ergibt es denen, die durch sie geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Gott hat uns frei gemacht, ihnen zu dienen. Wir sind frei vom Gesetz, aber wir sind nicht Gesetzlose. Gnade heißt die Freiheit, nicht mehr sündigen zu müssen, sondern den Herrn zu dienen. Wir sind noch einerseits unter Gesetz, Gesetz der Liebe, Gesetz Christi. Aber ich habe Karen geheiratet, bin unter Gnade. Ich habe kein Gesetz, das sagt, ich muss was tun. Aber es gibt ein Gesetz. Gesetz der Liebe ist was anderes, gell? Ich tue es nicht, weil ich gezwungen werde, weil irgendwo aufgeschrieben sind, in irgendein Amt oder so, Bernd muss als Ehemann das und das und das und das tun. Deshalb tue ich es nicht. Ich tue es, weil ich Karen liebe, weil ich eine Beziehung mit ihr habe. Das Gesetz der Liebe treibt mich dazu. Und nicht, ich muss. Wir können entscheiden, welchen Herrn wir dienen wollen. Aber wir müssen auch dann diesen Herrn gehorchen. Das ist nicht gesetzlich, das ist Liebe. Unser Benehmen als Sklaven hängt davon ab, welchen Herrn wir haben. Es ist so, als ob diese zwei Naturen gibt es noch da. Der alte Mensch ist zwar tot, aber die alte Natur ist noch da. Das sind so wie zwei Hunde, die gegeneinander kämpfen. Der fleischliche Hund, der geistliche Hund. Und Paulus sagt das in Kapitel 7, dieser Kampf in uns. Und stell dir vor, der Hund, den du fütterst, wird stärker. Den Hund, den du vernachlässigst, der wird schwächer. Der Stärkere kann siegen. Welchen Hund füttern wir? Welche Natur? Unsere geistliche Natur, der wird stärker, besiegt die fleischliche Natur. Gehen wir auf die fleischliche Natur? Bestärken wir das? Füttern wir das? Mit Computers heute ist das wirklich die große Gefahr, dass wir so leicht an alles Mögliche kommen und alle möglichen Sünden tun können, in unsere kleine Kammer, am Zugang überall. Was füttern wir? Wozu verwenden wir solche Sachen? Wir sind freigemacht von der Sünde, heißt nicht, dass wir sündenfrei sind. Es bedeutet die Möglichkeit, in Christus zu haben, frei von der Macht der Sünde zu sein. Jesus hat uns mit seinem Tod befreit, errettet von der Strafe der Sünde. Er hat es bezahlt. Das muss man nie mehr machen, wenn wir ihn annehmen. Das ist weg. Und dann ist das weg. Lebensstil geht nicht mehr. Eines Tages hat er gesagt, es gibt eine Errettung, die im Himmel für uns aufbewahrt ist. Eine Errettung von der Gegenwart der Sünde. Da muss man sterben. Also ihn aufnehmen, Strafe der Sünde bezahlt. Sterben, Gegenwart der Sünde. Aber dazwischen leben wir. Und da haben wir die Gegenwart der Sünde, die Macht der Sünde in mein Leben. Und da sagt Paulus, Leute, Soldat sein. Die Last ablegen, knechte dein Leib, schlag es nieder, kämpfe, bewirke euer Heil. Nicht die Heil von der Strafe der Sünde, nicht die Heil von der Gegenwart der Sünde, sondern bewirke euer Heil von der Macht der Sünde in euer Leben. Das ist ein Kampf. Und solange wir hier auf dieser Erde sind, solange wir noch im Fleisch sind, in diesem Körper sind, wird dieser Kampf nie aufhören. Ja, einer hat am Anfang von diesem Semester, einer der Studenten hat gesagt, alle ersten Mittwoche treffen die vier Bibelkreise zusammen. Und wir haben uns mal in der Gemeinde getroffen, die haben gesagt, das ist zu ungemütlich, weißt du, so schön in einem Wohnzimmer, das gemütliche, heimliche Sohn. Und eine von den Jungs haben so eine WG, vier Jungs zusammen, die haben ein riesen Wohnzimmer, Esszimmer. Und wir sitzen mit 50 dort. Ich meine, da sitzen drei Reihen und auf dem Boden, auf Kissen und überall, es ist eng. Manche kommen nicht, weil sie an Klaustrophobie leiden, es ist ein bisschen eng und das Luft wird ein bisschen dick, aber ich sage, es ist eine schöne Gelegenheit. Und einer hat gesagt, warum hat Gott so viel Mitarbeiter hergeschickt? Er sagt, betet, die Arbeit ist groß, die Arbeiter sind wenig, betet für Arbeiter im Kleingarten. Er sagt, hat sie gesagt, ja, warum? Ich sage mal, fast 60 gläubige Studenten, warum so viel? Und ich habe gesagt, weißt du was? Das ist eine super Arbeit. Die größte Studentenarbeit in Österreich. Ich sage, weißt du was? Satan will das zerstören. Satan will das zerstören. Satan will einen Keil da reinbringen, damit es explodiert und damit alle sagen, ja, diesen Christen, ihr schaut das an. Ich sage, da müssen wir wirklich aufpassen, dass Satan nicht reinkommt und das hineinbringt. Dass diese Unstimmigkeiten, Unmut, dass wir irgendwie dass diese Stimmung zusammen, aber andererseits wollen wir auch keine Kuschelparty haben, wo wir alle zusammensitzen und so schön und untereinander. Deshalb sind wir ja da. Wir sind da, um die Leute zu erreichen, um rauszugehen, um Zeugnis zu sein. Also, wir sündigen, wir können nicht, als Lebensstil. Diese, wir brauchen nicht, wir müssen nicht. Und als allerletzte, die letzten vier Verse. Denn, als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr frei gegenüber der Gerechtigkeit. Welche Frucht hattet ihr denn damals? Dinge, deren wir ihr euch jetzt schämt, denn das Ende davon ist der Tod. Jetzt aber, von der Sünde freigemacht, Gottes Sklaven geworden, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit und das Ende ewiges Leben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes, aber ewiges Leben in Christus Jesus. Wir können nicht, weil wir tot sind. Wir brauchen nicht, so zu sündigen. Wir müssen nicht. Und jetzt sagt er, Leute, besser nicht. Es gibt Konsequenzen. Für uns, wir wissen, okay, der Lohn der Sünde ist der Tod. Ja, wir sind gerettet. Wir werden nicht sterben, sagt Jesus. Wir haben ewiges Leben. Ja, aber wenn Gottes Wirken an uns als seine Kinder und dies nicht aufhört, Hebräer sagt, er züchtigt uns. Ich habe jetzt, vierte Buch Mose, Gott sagt zu Israel, wenn ihr nicht auf mich hört, dann will ich das tun. Und wenn ihr immer noch nicht hört, dann will ich auch das tun. Wenn ihr immer noch nicht hört, dann tue ich noch eine Schärfe drauf und dann will ich das tun. Fünfmal kommt es und wenn ihr immer noch nicht hört, ich glaube, das fünfmal und dann sagt er, weißt du was, und dann, wenn ihr danach nicht hört, raus aus dem Land. Also hat Geduld und hat immer ein bisschen stärker, ein bisschen härter, ein bisschen mehr und sagt, und dann raus. Und im Neuen Testament ist es genau das Gleiche. Gott kommt zu uns und er zieht uns. Er gibt uns vielleicht eins auf dem Hintern oder eins auf die Finger. Ja, nicht. Ja, was sagt er? Ja. Ach, schätze nicht gering die Züchtigung des Herrn. So wie manche Kinder, weißt du, gibst denen einen Klaps auf den Hintern und auf die Finger, die schauen dich an und sagen, hat eh nicht wehgetan. Schätzen, das Geringschätzen. Tut mir nicht weh, Gott. Ihr lebt noch. Sagt, okay, ein bisschen höher schrauben, die Züchtigung. Dann kann manche sagen, ich ermatte darunter, ich halte es nicht mehr aus, der Herr zieht mich, der Herr züchtigt mich, der Herr schlägt mich, der Herr geißelt mich, der Herr liebt mich. Und deshalb tut er das. Deshalb tun das mit unseren Kindern, wir erziehen sie, weil wir wollen, dass sie besser werden. Wir tun es nicht aus Hass und weil wir sie hassen, sondern wir tun, weil wir sie lieben. Und wir wollen ihr Lebenseinstellung ändern. Dass sie gute Menschen sind. Aber wenn wir immer noch nicht hören, kann Gott es noch weiter aufschrauben. Bis es im Neuen Testament einige Fälle gibt, wo Gott sagt, weißt, komm nach Haus. Tod. Physisch. Aber wir sind seine Kinder. Also wir spielen hier, wenn wir hier diese Sünde, Punkti, 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 wir spielen mit dem Tod. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und für uns als Kinder Gottes kann das heißen, Gott holt mich heim und sagt, du bist nichts mehr Nütze hier auf Erden für mich. Komm nach Hause, Bernd. Au, das tut weh. Wie können wir darauf tun? Weißt, es ist so, sagt, welche Frucht hatten wir hier? Welche Frucht hatten wir? Sachen, für die wir uns schämen, dessen Ende Tod ist. Vor einigen Jahren waren wir in Kanada und da hat einer uns ein Wohnmobil, hat er in einem Freizeitlager gehabt, der christliche Freizeitlager, wo Karin das Kind immer war. Dann waren wir dort und es war ein bisschen kühl. Dann haben wir abends so Lagerfeuer gemacht. Und ein paar Freunde, eine ehemalige Mitarbeiter von mir war in der Nähe, haben uns dort getroffen, haben uns so ein Lagerfeuer gesessen. Und Karin, sie hat kalte Füße gehabt. Also lehnt sie sich im Stuhl und tut sie die Füße so auf die Steine, die um den Feuer sind. Ihre Turnschuhe so, dass die Füße warm werden. Auf einmal, der Gummi hat geschmolzen, so zu rennen angefangen. Weißt, wenn wir sündigen, ist es, als ob wir uns ein großes Feuer in der Nähe stellen. Es wirkt. Es liegt nicht mehr an uns. Das Feuer wirkt. Ich habe nichts getan, ich habe mich zu nahe gestellt. Es ist so mit Sünde. Es wirkt, wenn ich mich zur Verfügung stelle, in der Nähe bin. Es wirkt. Aber auch das Gleiche, wenn wir uns in der Nähe von der Gnade stellen. Wir können leben, wie wir wollen. Aber als Christen wollen wir nicht mehr sündhaft leben. Wie werden wir befreit? Jesus sprach zu den Juden und sagt, wenn ihr in meine Worte bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Unser Sieg liegt darin, dass wir die Nähe Gottes suchen. 1. Korinther 10, Vers 13 sagt Paulus, keine Versuchung hat euch ergriffen, als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr es ertragen könnt. Jede Versuchung hat einen Ausgang. Jede Versuchung hat eine Tür. Wir müssen die Tür suchen, die Tür finden. Wenn wir versagen, können wir immer wieder zu Gott kommen, wie zu einem Vater, und um Vergebung bitten. Wir können befreit werden. Die Natur hasst ein Vakuum. Und es kann nicht bei uns sein, dass es nichts in uns ist. Wir werden zu eins oder das andere gezogen, je nachdem, zu wem wir uns zur Verfügung stellen. Noch eine Hilfe. Paulus sagt zu den Philippern 4,8, übrigens, Brüder, das ist jetzt die christliche Meditation übrigens. Alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend, wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. Oder modern gesagt, meditiert darauf. Josua, Altes Testament, dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen. Du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach all dem zu handeln, was darin geschrieben ist. Josua 1,8. Denn dann wirst du auf deinen Weg zum Ziel gelangen. Dann wirst du Erfolg haben, wenn du das Wort hältst und in deinen Mund hast. Haben wir schon vom Wort gehört heute Morgen? Psalm 119, 9-11. Wodurch hält ein Jüngling sein Pfad rein? Indem er sich bewahrt nach deinem Wort. Mit meinem ganzen Herzen habe ich dich gesucht. Lass mich nicht abirren von deinen Geboten, dein Wort. In meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Also wir können auch das Wort Gottes auswendig lernen, die für uns praktisch sind, die Verse, die ich brauche. Wir haben in dieser Stelle, Kapitel 6, zwei Herren, Sünde und Gott. Zwei Mittel, Lohn und Gabe. Zwei Folgen, Tod und ewiges Leben. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden von Bösen. Er selbst aber versucht niemanden zu sündigen. Jeder aber wird versucht, wenn er von seinen eigenen Begierden fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Sünde führt zum Tod. Die Ungläubigen leben nicht, sie sind tot. Was wählen wir? Das ist Jakobus 1, 13, 14. Und noch eines, Josua 24, 15. Fast jeder kennt es oder Teil davon auswendig. Ist es aber übel in eure Augen, den Herrn zu dienen? Dann erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Entweder den Göttern, den euren Vätern gedient haben, als sie noch jenseits des Stroms waren, oder den Göttern, den Amoritern, in dem Land ihr wohnt. Ich aber, mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Wählt's. Wir haben die Wahl. Zu wem stellen wir uns zur Verfügung? Zu wem geben wir uns hin? Wir wissen, was Christus für uns gemacht hat. Halten wir das für wahr? Und stellen wir unser Leib, unser Körper, unser ganzes Leben Gott zur Verfügung. In allem, was wir tun, unsere Familie, unsere Arbeit, unsere Freizeit, stellen wir Jesus, Gott, in den Mittelpunkt. stellen wir sein Wort als wichtig für uns dar. Beten wir noch. Herr, wir danken dir wiederum, dass du uns dein Wort gegeben hast und geschenkt hast. Wir danken dir, dass wir vor dir kommen dürfen und dass wir dich erleben dürfen, Herr. Dass wir deine Kraft in uns erleben dürfen, wie du uns von Sünde bewahrst, uns stärkst und Kraft gibst, dass wir dir über Sünde siegen können. Herr, hilf uns, bewusster zu leben in dir. Und ich bitte, dass du uns jetzt segnest, dass wir rausgehen und dass du uns diesen Tag noch segnest, den Beginn dieser neuen Woche. Herr, dass wir wirklich mit dir gehen, dass wir deine Gegenwart spüren. Herr, segne uns jetzt in Jesu Namen. Amen.